Liebe Freunde zu Hause an den Geräten, ich möchte heute über Tainted Grail sprechen mit dem lieben André. Hallo André.
Hallo Sebastian.
Und das ist mal wieder eins dieser speziellen Spiele, dieser Indie-Spiele, die euch vielleicht ein bisschen abschrecken, aber ich möchte euch da die Angst nehmen, auch wenn man da Rollenspielkämpfe mit einem Sammelkartensystem durchexerziert, auch wenn das Ganze eine Roguelite-Struktur hat, ist es doch ein bisschen anders, hat's mich erfreulich gepackt und gerissen und ich habe sehr viel Spielstunden da reingesteckt und ich möchte ein wenig das Hohelied von Tainted Grail Conquest singen, ein bisschen abgerundet durch Gemoser seitens André Peschke.
Dafür bin ich immer zu haben. Ich werde alles niedernörgeln. Nein, ich habe nur kurz reingespielt, um ein bisschen wenigstens mitreden zu können. Und ich habe sofort gedacht, ich verstehe, warum der Sebastian das mag. Und ich finde, das ist ehrlich gesagt, das ist nicht eins dieser Indie-Spiele, wo man jetzt die Leute wirklich noch mal an die Hand nehmen und ranführen muss. Ich finde, das sieht schick aus auf seinen Screenshots. Ich finde, das, also ist ja immer so, wenn so eine Genre-Mixtur an den Start rollt, dann hat man immer so ein bisschen das Problem, dass man sich denkt, was ist es denn nun? Ist es jetzt eher Deckbuilding? Ist es jetzt eher Rollenspiel? Ist es jetzt eher dies oder jenes? Das muss man vielleicht immer ein bisschen erklären, aber sehr viel zugänglicher als manch anderes. Also zum Beispiel Loop Hero. Loop Hero, finde ich, ist etwas, wo man wirklich den Leuten sagen muss, es ist nicht so schlimm, wie es aussieht.
Ja,
Tainted Grail ist da. Das ist ja schon wirklich das.
Obwohl ich der Meinung bin, dass Tainted Grail durchaus ein schweres Spiel ist, das sich auch eher so an Leute wendet, die schon ein bisschen Laufleistung haben mit Spielen dieser Art. Also wer schon mal ein Slay the Spire oder ein Monster Train gespielt hat oder andere Spiele dieser Art.
Ich habe keine Riesenerfahrung und ich bin da reingekommen wie in einen gut eingelaufenen Schuh.
Echt?
Ja, okay.
Gut, gut. Ich empfand das, also ich hatte auch ziemliche Probleme, da überhaupt das erste Mal einen Run siegreich zu beenden. Das hat mich viele, viele Versuche gekostet, weil ich sehr viele Aspekte des Gameplays erst noch kennenlernen musste. Ein paar Regeln, die es nicht ganz korrekt oder vollständig kommuniziert und so weiter. Und dann erst Spielweisen finden, die für mich funktionieren. Und dann, das war aber eine sehr schöne Reise. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Spiel in allen Details auch zu erlernen. Und ich bin noch lange nicht 100% informiert über alles, denn da steckt auch ganz schön viel drin. Bevor wir zum eigentlichen Spiel kommen, was mich auch überrascht hat, war der Ursprung dieses Spiels. Tainted Grail ist ein Brettspiel, ein Kickstarter-finanziertes Brettspiel. Da haben 40.000 Leute irgendwie 5 Millionen zusammengelegt und da gibt's so einen Brettspielverlag namens Awaken Realms, die ursprünglich als Anmalbude für so kleine Minifigürchen angefangen haben und inzwischen produzieren die ihre eigenen Brettspiele. Und zu den Kickstarter-Stretch Goals zählte auch eine digitale Version von Tainted Grail. Die lässt noch auf sich warten, aber jetzt haben sie praktisch als Zwischenmahlzeit basierend auf dem Universum ihres Brettspiels eben jetzt dieses kleine Roguelike rausgestellt. Seltsam. Also dass ein Brettspielverlag halt auch irgendwie so ein, nicht bloß eine Brettspielversoftung macht, sondern was ganz eigenes, finde ich irgendwie ganz lustig.
Dafür ist es aber auch erstaunlich gut, ehrlich gesagt. Also wenn das jetzt ein Erstling ist und so ein Überbrückungstitel, da hätte man Schlimmeres erwartet. Hätte man mir das vorher gesagt, hätte ich sofort gesagt, ja, um Gottes Willen, ja, mal sehen.
Ja, also jetzt verstehe ich auch ein bisschen, warum die Artworks im Spiel so nett aussehen, weil bereits das Original-Brettspiel ist zugeschissen mit Artworks in den ganzen Karten und Bildchen und Heftchen, die dabei liegen. Da kommt das her, das konnten sie wunderbar weiterverwenden. Und sie haben eben aus ihrem Brettspiel-Universum auch gleich ein schönes Setting mitgebracht, ein schönes Szenario. Denn die Reise geht nach Avalon, in das auf die Insel König Artus, also etwas, das irgendwie als eine perfekte Welt, das Reich, wo es hinzugehen gilt, verkauft
wurde. Das gelobte Land sozusagen.
Das gelobte Land, das lag mir auf der Zunge, ja?
Wie die Elben. Das ist ja eh wurscht. Die Welt ist mal wieder kaputt. Und keiner weiß genau, warum.
Richtig.
Ja, alle haben ihr Gedächtnis verloren. Also ich finde, die Erzählung ist so von den Themen her sehr ähnlich zu dem von Loop Hero. Es hat ja auch gemeinsam, ne, also bei Loop Hero war es ja so, oh, die Realität ist zerbrochen, alles ist weg, alles existiert nur noch in Erinnerungen und du läufst rum und indem du Erinnerungen wieder wachrufst, baust du dann so langsam so ein kleines Dorf wieder auf. Und hier ist es so, dass du halt auch ein kleines Dorf wieder aufbaust, aber diesmal läufst du mit einer Karte und sammelst, ja, auch hier sozusagen Überlebende wieder ein, die sich dann in deinem Dorf ansiedeln. Und es geht auch hier darum, dass irgendwie alle da sitzen und sagen, ich weiß gar nicht mehr, was früher war, wie ich hier hingekommen bin, was passiert ist, merkwürdige, mystische Gestalten stehen rum, du redest mit Ziegenböcken und so weiter.
Ja. Es ist ein bisschen durchsetzter von so Folklore aus den britischen Inseln, Arthur-Saga und so weiter. Es hat ein bisschen mehr Substanz als diese wirkliche Lehre in Loop Hero. Und es gibt da den Begriff der Weirdness. Das ist ein Wortspiel im Englischen. Das Weird ist eigentlich ein englisches Wort für seltsam, wird da aber mit Y geschrieben. Also irgendwie ein seltsamer Nebel liegt über dem Land. Das ist so eine Art Fegefeuer oder Vorhölle, ja, wo Seelen in endlosen Schleifen immer wieder dasselbe Elend durchlaufen oder wo Menschen am Lagerfeuer sitzen und du redest mit ihnen und merkst irgendwann, und das ist echt geil gemacht, weil das so ein bisschen depressive Stimmung ist, so ein bisschen morbide, so ein bisschen hoffnungslos, aber den Ton trifft's immer ganz gut, das passt alles gut zueinander und du triffst jemanden am Lagerfeuer der Stadt ins Feuer und irgendwann siehst du, dass von seinen Beinen Venen und Adern mit dem Lagerfeuer verbunden sind und in dem Moment zoomt das Artwork auch an die Stelle rein und viele andere solche morbiden Sachen, ja, irgendeine Näherin, die offensichtlich noch blutige Hautfetzen in der Hand hat und damit irgendwas näht für eine Frau, von der sie spricht, die schwanger sei. Später stellt sich raus, das ist irgendein Spinnenwesen und das ist alles so ganz wunderbar.
Ja, du hast im Vorfeld hast du es mit Sunless Sea verglichen und
ich wollte dich bloß reinlocken. Ja? Ja. Da war ich wie ein Anglerfisch, der den Köder vors Maul gesetzt hat.
Sofort gesagt, ja, der Name des Herrn Sunless Sea wird bitte schön nicht einfach so ohne Grund hier in die Welt gesetzt, aber nachdem ich es dann angespielt habe, muss ich sagen, ich kann es verstehen. Es ist nicht so gut geschrieben wie Sunless Sea im Sinne der Sprache, weil Sunless Sea hat einfach auch eine wunderbare Erzählsprache, es ist extrem bildgewaltig in dem, was es beschreibt und das ist jetzt hier in dem Falle nicht so gut, dass man das ist, ach, was für ein wundervoller Satz, wie wunderbar ist denn der geschrieben, aber von den Ideen her ist es wirklich vergleichbar. Also wie du es schon eben gesagt hast, der Typ am Lagerfeuer, den habe ich auch getroffen, ein Blumenhändler, der aus Körperteilen und Organen Blumenbouquets zusammenstellt und so. Da sind viele coole Ideen drin und hier das untermalt ist und unterfüttert ist stärker als Sunless Sea, finde ich, mit seinen Artworks, weil Sunless Sea ist dann teilweise doch sehr abstrakt in den Grafiken.
Mhm. Und das hat mir fast gefallen. Es trifft den Ton auch immer ganz gut. Ich mag dieses leicht melancholische, leicht morbide, aber es ist durchaus hoffnungsvoll, weil eine deiner Meta-Aufgaben, diese Meta-Progression von Run zu Run, ist ja zum Beispiel 7 NPCs in dein Dorf zu bringen, so praktisch dein Dorf, deine Art Hauptmenü, wo man zwischen den einzelnen Abschnitten des Spiels auch immer wieder sich ausruhen kann, ein paar Upgrades oder Items kaufen und solche Geschichten, das aufzubauen.
Sind es nicht 12? In meiner Progressionsleiste waren es, glaube ich, immer 2 von 12 oder so. Also es war mindestens 2 Stellen, es waren nicht nur 7.
Ich dachte, es wären 7 und dann eben noch irgendwie 13 NPCs, deren Seelen man retten kann. Sind so die Leute, auch denen du begegnest, die du nicht in dein Dorf holst, aber die zum Teil lange Questketten haben. Die sind nicht kompliziert, die muss man bloß ab und zu mal treffen, dann muss man wieder mit Leuten reden, dann kriegt man vielleicht ein Item in die Hand und dann gibt's vielleicht irgendeinen Tipp, ob man jetzt mit den Menschen angreifen sollte oder irgendwie versuchen, mit ihm zu reden. Und irgendwann führen dann solche Geschichten zu einem Ende. Und dann bringst du halt Leute irgendwie versöhnlich ins Grab, mehr oder weniger. Das ist ja schon eine Art Geisterwelt, diese Weirdness. Oder der Mann am Grab, einem Feuer beispielsweise, der da sitzt, um jetzt nicht zu viel vom Rest zu spoilern, der über den spricht man dann eben mit anderen NPCs und irgendwann findet man raus, dass er gar nicht an dieses Feuer gefesselt ist, sondern dass es seine Schuldgefühle sind, Vorwürfe gegenüber sich selbst, die ihn da fesseln, dass er sich praktisch selbst damit bestraft und dass er jederzeit aufstehen und gehen kann. Und dann führt man mit ihm eben das Gespräch, bis er sich eben dann selbst erlaubt, Abstand zu nehmen von dieser endlosen Schleife der Selbstvorwürfe und solche Geschichten. Das taugt mir.
Nice, ja. Also geile Ideen in dem Ding. Ne, die ganze Erzählung, das steckt voll von echt richtig guten Ideen.
Und gute Sprecher, muss ich sagen.
Also, da würde ich eher sagen.
Gut. Nee. Nicht super, aber solide. Also das sind viele englische Dialekte.
Was ich gehört habe, fand ich eher, sogar teilweise eher schlecht.
Echt? Also ich hatte den Eindruck, ich habe selten so schottisch beispielsweise oder irgendwie irische Dialekte mal mit drin. Also es ist eine relativ große Facette des Englischen und ich fand das durchaus ganz gut gesprochen.
Nee. Okay. Also weiß nicht, also vielleicht schlecht ist vielleicht auch zu hart, aber also da waren schon viele Sachen dabei, wo ich gedacht habe, so naja, also auch das Ziegenböcklein ist okay, aber nicht toll. Die weibliche Erzählstimme ist, glaube ich, ganz gut gewesen, aber dann so zwischendrin habe ich mal, also Leute, die ich unterwegs treffe, die jetzt auch keine großen Sprechrollen sind, da waren schon ein paar dabei, wo ich gedacht habe, so,
Ja, die Dialogregie hat hier und da vielleicht ein bisschen was zu wünschen übrig gelassen. Das passt dann von der Stimmunglage nicht unbedingt zu dem, was dann noch beschrieben wird im Text, wie die Figuren sich verhalten. Aber für mich war das in dem Genre halt ungewohnt, dass so viel Story drinsteckt und dass die Entwickler sich auch so viel Mühe geben, eben eine Welt zu zeichnen, die mehr ist als ein pragmatisches Spielbrett, auf dem deine Roguelike-Mechaniken draufgeworfen werden.
Ja,
und
ja,
das fand ich sehr schön, dass es mehr im Vordergrund steht. Und wir haben jetzt auch die ganze Zeit noch gar nicht irgendwie eine Karte besprochen oder irgendwie das Karten-Gameplay.
Also wir sollten vielleicht mal ganz grob einen Überblick geben. Und zwar, also wir haben ja schon gesagt, es gibt das Dorf. Das Dorf ist im Grunde genommen eine Progressionsmechanik. Das heißt, man findet auf der Karte, kommen wir gleich zu, Leute, die man überreden kann, sich im Dorf anzusiedeln. Mhm. Und dann findest du zum Beispiel, das erste, was du findest, ist ein Schmied, was auch sonst. Das sind dann die Orte, da kannst du hingehen und bestimmte Dinge dir kaufen für den nächsten Run, vielleicht auch permanent freischalten, das musst du mir jetzt sagen.
Teilweise gibt es permanente Upgrades zu kaufen. Es ist definitiv eine starke Meta-Upgrade-Mechanik im Spiel verborgen. Wenn du lange spielst, wirst du auch langfristig deutlich stärker.
Genau. Also, ne, Roguelite, man ahnt es schon. Also, es ist ein Zusammenspiel aus Boni, die man permanent freischalten kann. Das heißt, jetzt bin ich dauerhaft stärker, auch ohne dass ich immer neue Ressourcen investieren muss. Andere Sachen, die sind dann eben nur für den aktuellen Run gültig. Dann kann ich aber jetzt für diesen einen Versuch kann ich halt stärker in das Ding starten und hoffentlich weiterkommen. So, jetzt gehe ich aus dem Dorf also raus. Und jetzt fängt so dieser Teil an, der so ein bisschen mich auch an Heroes of Might and Magic erinnert. Da ist jetzt eine, ich vermute, zufällig generierte.
Yep.
Ja, zufällig generierte Karte von Wegen vor diesem Dorf. Die Wege sind gesäumt, natürlich mit irgendwelchen Encounters. Das heißt, da sind Gegner. Und du siehst dann auch schon immer, manchmal steht bei den Gegnern eine Figur mit dabei. Das muss aber jetzt nicht einer von diesen NPCs sein, die du suchst, damit sie sich im Dorf ansiedeln. Das kann auch einfach einer sein, der eine kleine Geschichte erzählt und dir vielleicht eine Quest gibt. Ne? Wie dieser Typ, der da diese Blumen aus Organen verkauft, der dann sagt, oh, und aber seine große Liebe, wenn er dir doch nur dieses tolle Blumenbouquet zustellen könnte und ob du nicht den Fleurop für ihn geben magst. Ne? Und dann nimmst du das Ding halt mit und hoffst, dass du dieser Figur dann auch irgendwo über den Weg läufst, um das abzuliefern.
Für dahin kann man dann auch jeder Frau, der man so begegnet im Spiel. Und es gibt viele geisterhafte, monströse und andere Frauen, die ab und zu mal eben auch als Event auftauchen, hat man dann stets die Option, dieses Bouquet ins Gesicht zu halten. Und die allermeisten reagieren eher brüskiert. Ja, aber er findet seine Liebe.
Ja, ich hab eine Hexe getroffen, hab auch sofort gedacht, ja, das ist super, da kann ich ja hier das Bouquet gleich abgeben. Ja, 15 Meter weiter, erste Frau, die ich treffe, die muss es ja sein. Und das Spiel so, nee, Junge, das ist sie noch nicht.
Es hat bei mir sicher 8 Stunden gedauert, bis ich die Holde gefunden habe.
Ist es denn so, wenn der Typ da ist und dir die Quest gibt, dass das Spiel dann aber auch immer eine Abgabestelle generiert? Oder kann es dir passieren, dass es gar nicht geht, diese Quest zu erledigen?
Ich habe den Eindruck, es ist nicht immer möglich, die Quest im selben Run zu erledigen. Viele Quests, die ich angenommen habe, habe ich Stunden später erst, viele Versuche später beenden können. Die sind zum Teil auch echt lang und mehrteilig. Und du lernst halt so ein bisschen das Personal kennen. Gerade deine Dorfbewohner haben zu vielen Quests auch was zu sagen. Die kennen viele der Leute, die da draußen in der Weirdness rumhängen und verlorene Seelen sind. Die können viel von den Narrationszipfeln, die du so ein bisschen in die Hand bekommst, einordnen. Die erklären dir auch, dass jemand lügt oder sich das gar nicht stimmt, was der sich erzählt und so weiter. Oder dann kennen sich plötzlich einzelne Figuren, die du bis jetzt nur einzeln kennengelernt hast. Und du kriegst irgendwie mit von Gräueln, die jemand durchgeführt hätte, gar nicht so böse wirkt. Und das ist ganz nett gemacht, aber das ist etwas, das so peu à peu sich so entwickelt und was man nicht in einem Run komplett erleben kann. Das ist so ein Puzzle, das setzt sich allmählich zusammen, wie so eine Kameralinse, die ganz langsam in Fokus gezogen wird.
Ja, und wie bei Heroes gibt's aber nicht nur Gegner-Encounter auf der Karte, sondern da gibt's halt auch einfach vielleicht besondere Orte, die dir irgendwas anbieten. Gibt's Orte, da kannst du dir einen Buff erkaufen, zum Beispiel, indem du Lebensenergie hergibst. Das sagt dir dann, hey, das kostet dich jetzt 10 von deinen Hitpoints, aber dafür kriegst du dann halt mehr Rüstung oder sonst irgendwas. Und dann musst du halt immer diese Abwägungsentscheidung treffen. Und es gibt regelmäßig noch diese Milestones. Diese Weirdness, es ist ja so ein komischer dunkler Nebel, der über dieser ganzen Landschaft liegt. Und du hast Kerzen mit dabei und solange du eine Kerze anhast, dann drängst du damit diesen Nebel zurück. Und auch bei diesen Milestones, um diese Milestones herum ist der Nebel quasi deaktiviert. Das willst du deswegen, weil so, wenn du in diesem Nebel drin bist und dann, ich glaube, wenn du dann einen Kampf startest, ne, dann werden Karten ins Deck gemischt, die du da gerne nicht haben möchtest.
Ja, 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 ja. Diese Weirdness ist so ein bisschen wie bei Darkest Dungeon, diese Dunkelheitsmechanik, dass man eben eine Fackel entzünden kann und dann ist die Moral deiner eigenen Leute stärker und die Gegner sind ein bisschen schwächer und genauso ist es hier. Du hast diese Weird Candles, da gibt's auch einen Kerzenmacher, den man kennenlernen kann und ins Dorf bringen, der einem die dann auch verkauft oder langfristig buffen kann. Und so gibt's dann in dem Spiel eben auch ein Burn-Level, also wie stark deine Weird Candle brennt. Es ist sogar eine gute Idee, wenn man das Spiel einigermaßen beherrscht, die erstmal gar nicht zu nutzen und in dieser Dunkelheit zu kämpfen. Größter Nachteil ist wirklich, dass dir dann Karten ins Deck gemischt werden, die Nachteile haben. Und diese Weird Cards sind auf der einen Art und Weise schon irgendwie clever, weil die haben einen Effekt, wenn sie gespielt werden. Und wenn sie nicht gespielt werden, haben sie einen alternativen Effekt. Aber die schlechten Weird Candles bei kompletter Weirdness, die sind halt so richtig fies. So nach dem Motto, jeder Gegner bekommt 20 Punkte Schild. Oder du verlierst 25% deiner Lebensenergie. Und die kostet auch noch 2 Energie von den 3, die du pro Runde hast. Und wenn du so eine Karte ziehst in der ersten Runde, bist du schon irgendwie geäfft. Ja? So, fuck. Scheiße. Und das ist ja ein krasser Unterschied. Und wenn du eben den vollen Burn-Level hast, also wenn deine Weird Candle richtig Licht brennt, bekommst du halt Weird-Karten, die haben nur positive Effekte. So, mach jetzt hier den Gegnern permanent 25% Rüstung weg für den Rest des Kampfes oder erhalte in der nächsten Runde eine extra Energie. Das sind nur positive Effekte. Schon deswegen lohnt es sich, diese Candles anzuzünden. Allerdings gibt es ein bisschen mehr Ressourcen, wenn du die Gegner in schwereren Umständen schaffst. Und dazu gibt es eben auch noch, glaube ich, eine leichte Schwierigkeitsgrad-Skalierung zusätzlich zum Burn-Level. Ich habe den Eindruck, und das habe ich noch nicht ganz nachgelesen oder so, dass die Kämpfe generell ein bisschen einfacher sind, dass die Gegner nicht ganz so hart zuhauen, wenn das Licht an ist.
Okay, haben wir zur Übersichtskarte zu der Map sonst noch was zu sagen, außer, also wie gesagt, das sind relativ enge Schläuche, man sieht, manchmal blockieren die Gegner dann den Weg und dann kannst du auch nicht drumrum, dann kannst du entweder sagen, okay, ich gehe zurück und versuche eine andere Route, aber früher oder später wirst du halt irgendwo dann mal kämpfen müssen, um halt eben diese NPCs zum Beispiel.
Was ich ganz witzig finde, ist, dass sie halt hier versuchen, so ein bisschen wie ein Rollenspiel zu wirken. Du betrittst diese Karte nicht klassisch aus der Vogelperspektive, wie in einem Roguelike. Das ist auch nicht so ein Grid, wie bei FTL oder Slay the Spire, dass du halt nur so einzelne Nodes hast, die durch Striche verbunden sind und du gehst von Event zu Event und das ist alles eine harte Struktur, sondern das ist wirklich ein 3D-gestalteter, zufallsgenerierter Level, in dem du mit Third-Person-Kamera durch die Gegend gehst und die Kamera hängt auch ein bisschen niedrig und du hast ein bisschen Fernsicht, siehst, was da alles noch so kommen könnte. Das ist letztendlich auch kein großer Unterschied zu einer abstrakten Karte, die nur aus so einer Levelstruktur besteht, wo man sich von einer Note zur nächsten klickt. Aber ich finde das irgendwie angenehm abwechslungsreich. Das ist irgendwie, es fühlt sich mehr an wie ein Rollenspiel, weniger wie so ein Roguelike, was nur so aus harten Strukturen besteht und ohne Ecken und Kanten. Ist echt irgendwie ein netter Kontrast.
Ja, es gibt halt eine Spielwelt. Und das Dorf ist da und so. Du kannst leider nicht ins Dorf zurück. Ich dachte so, alles klar, ich bin jetzt hier. Jetzt ist Lebensenergie ist ein bisschen niedrig, gehe ich halt zurück ins Dorf.
Nein.
Tür zum Dorf sagt, nee. Und ich sag mal, warum wäre denn jetzt die Tür zugemacht?
Ja, nee, du musst, also einen Level, den du betrittst, den musst du auch durchspielen. Aber ich muss auch sagen, je länger ich das Spiel gespielt habe, desto egaler war die Spielwelt dann für mich. Diese Map, die hat so ungefähr die Form eines Flussdeltas. Am Dorfausgang ist der Weg noch ein einfacher und der verzweigt sich dann weiter und weiter. Und meistens an dem Enden dieses Deltas sind die Bossgegner versteckt. Es gibt stets 2 Bosse pro Map. Einen, den musst du besiegen. Und das ist auch deine Aufgabe, 4 Monster besiegen. Das ist so dein großes Metaziel, was du in einem Run zu schaffen hast. Dann ist der Run vorbei. Es gibt auch stets noch einen Schatz mit einem Schatzwächter, der davor steht. Beide dieser Bosse sind auch so ein bisschen markiert, dass du sie selbst bei voller Weirdness, dann ist der Bildschirm wirklich kaum noch zu entschlüsseln, dass du die auch dann nicht versehentlich besiegst. Aber ich habe dann auch irgendwann nur noch die Karte angeschaltet mit der Tab-Taste, die Übersichtskarte und mich dann sehr pragmatisch, ohne groß noch diese Spielwelt anzuschauen, von einem Event zum nächsten buxiert, weil es dann auch irgendwo den Schauwert verloren hat, diese Spielwelt.
Also Schauwert hat's ja sowieso nicht viel, aber ne, das Ganze wirkt organischer. Also es wirkt halt mehr wirklich wie eine Spielwelt und es wirkt nicht so, wie du schon gesagt hast, wie so ein abstraktes Brett oder so, wo du sagst, okay, jetzt setze ich meinen Spielstein halt hier hin. So weit, wie ich jetzt gespielt habe, fand ich das nett. Also mir ging's auch so, dass ich dachte, das ist mir lieber als wenn ich jetzt einfach nur sage, okay, ich möchte jetzt mal hier den Level oder sowas. Heroes ist sagen. In der Hinsicht wirklich ein ganz guter Vergleich. Da ist ja diese Oberweltkarte ist ja auch eigentlich wie so ein Spielbrett.
Ja, es wird auch mit King's Bounty verglichen hier und da.
Was ja im Grunde genommen auch wieder wie Heroes ist.
Richtig,
ist ja die Vorlage im Grunde für Heroes.
Richtig, richtig. Aber auf jeden Fall, es ist das Schöne an dem Spiel ist, dass es so viel dem klassischen Deckbuilding-Roguelike hinzufügt und da irgendwie ein schönes, rundes Ganzes schafft. Aber auch das Deckbuilding-Roguelike, also das Kern-Gameplay, das Ausfechten der Kämpfe, das macht Spaß. Das hat mich ein bisschen Lernleistung gekostet, aber ich bin gerade absolut fasziniert und begeistert, wie viel Wiederspielwert sich da drin wiederfindet, weil es auch echt ein Stück weit in die Breite geht. Es gibt 9 verschiedene Charakterklassen. Das ist für so ein Spiel schon viel.
Ja, das ist in der Tat ziemlich viel und vor allem, du musst die halt natürlich wieder nach und nach freischalten. Mhm. Am Anfang siehst du da diese ganzen Gestalten und das Spiel sagt so, nee, aber du nimmst jetzt nur den einen und dann kommen nach und nach neue hinzu. Was aber natürlich ganz gut ist, ne, um halt auch hier ja. So das, was du lernen musst, zu portionieren. Und das ist das, ehrlich gesagt, das hat mir echt gut gefallen. Also, weil ich ja vorhin sagte, bei dem bin ich super reingekommen. Ich finde, Loop Hero war zum Beispiel so ein Spiel, das war die ganze Zeit nur ein einziges, hä? Was ist das? Was macht das? Wie geht das? Und das fußte ja auch darauf, dass du einfach rumprobierst und dann siehst, ach, guck mal, es gibt hier irgendwelche Synergien oder irgendwelche Effekte, die erst entstehen, wenn ich Dinge gruppiere und so. Und jetzt Tainted Grail, muss ich sagen, das war eigentlich super angenehm. Ich glaube, der stärkste Vorteil hier oder der größte Grund dafür ist, dass das Spiel extrem eindeutig ist. Es hat nicht so dieses 90% Chance auf ne?
Das
also, sondern es ist sehr eindeutig. Das sagt dir zum Beispiel, hier ist, also, damit man sich das vorstellt, ein Kampf geht los und ab jetzt sieht man einfach eine Reihe von Monstern. Du kannst über jedes Monster auch sofort mit der Maus drüber, gibst einen Tooltip und das sagt dir, dieses Monster, das wird das und das machen. Der hier, der beschwört andere Gegner, der hier heilt seine Compadres, der hier kann Schutzschilde erzeugen, der hier saugt die ganzen Treffer auf, die du anderen Gegnern zufügst und so weiter und so fort. Das macht es sofort sehr eindeutig, dass du dir einen Überblick verschaffst, mit was für Gegnern habe ich es hier zu tun. Du siehst diese Lebensleisten, du siehst, was die vielleicht an Schutzschilden haben und so weiter und so fort. Und dann hast du unten jetzt deine Karten, ich glaube 5 Stück über pro Runde, 5?
So? 5, 6, das kann man auch noch upgraden irgendwann, deswegen kann ich es gerade nicht genau sagen.
Anzahl Spielkarten unten,
ja, egal. Aber du ziehst deine Hand.
Genau. Und dann hast du aber sowas wie, du hast eine Karte, die heißt Block. Die kostet eine Energie. Standardmäßig hat man 3 Energie pro Runde. Und dann sagst du, okay, wenn ich den Block spiele, der blockt einen Angriff von deinen Gegnern. Und das ist dann auch egal, was das für ein Angriff ist und so. Also, ne, der blockt den einen Angriff. Und ja, das ist halt, ja.
Ob der einen Schaden macht oder 100.
Ja, genau, ne. Aber der Gegner kann auch zum Beispiel mit so einer Flurry angreifen, dass der 3 Schläge hintereinander macht, dann blockt es nur den ersten davon. Das ist, ne, das muss man wissen. Das ist dann was, wo du hinterher das erste Mal denkst, oh, jetzt habe ich jetzt trotzdem Schaden genommen und dann stellst du fest, ah, okay, das ist so wie, ich habe auch eine Karte, wo ich 3 kleine Angriffe mit weniger Schaden hintereinander mache, versus eine Karte, die einen einzelnen Angriff, der mehr Schaden macht. Aber es ist halt alles sehr eindeutig. Es gibt ein bisschen so Wahrscheinlichkeitszeug bei diesen Angriffen, weil die machen dann halt zwischen 4 und 7 Schaden und zwischen 8 und 12.
Ich finde, das ist schon ein Riesenunterschied zu den anderen Roguelikes dieser Art, zu Monster Train und Slay the Spire, wo alles stets 100% eindeutig ist. Bei Slay the Spire hast du einen Gegner, der sagt dir, er macht jetzt 2x30 Schaden. Exakt. Und du kannst dann so lange rumtüfteln mit deinem Kartendeck und bis du dir sicher bist, okay, ich werde diese Runde überstehen, schadlos oder halt gerade so, aber ich werde ihn dann in der nächsten Runde besiegen können. Hier hast du ein bisschen mehr Ungewissheit. Hier kannst du darauf hoffen, oh, ich hoffe, wenn jetzt meine Abomination den AOE-Schaden macht, wenn ich Glück habe, besiege ich die beiden kleineren Gegner mit dem einen Angriff. Hoffentlich. Und dann hast du vielleicht Glück und manchmal nicht Glück. Und ich finde, das vom Feeling her geht das dadurch mehr ins klassische Rollenspiel, wo du ja auch so Trefferwahrscheinlichkeiten hast oder halt so ein Schadensspektrum von bis Minimalschaden, Maximalschaden. Und es ist einer der Drehregler, an dem du eben noch in dem Spiel spielen kannst, weil du deinen Charakter während des Runs aufleveln kannst. Wenn du den Run beendest, bist du meistens so über Level 20 und da gibt's immer wieder passive Boni, die du aussuchen kannst, die deinen Run dramatisch verändern und gerade eben diese Kämpfer-Archetypen, davon gibt's 3 Stück, die haben eben viele passive Boni, die eben die Minimal- und die Maximal-Schadenszahlen erhöhen.
Ja, eins am anderen, beim Kampf bleiben.
Ja, sorry.
Ja. Genau. Und aber ich finde, das ist erstens ein System, mit dem ist man vertraut.
Ja.
Wir haben ja eine ganze Folge mal darüber gemacht, wie Zufall in Spielen zum Einsatz kommt. Ich finde, sowas ist immer ganz angenehm. Ne? Das ist so der leichte Nervenkitzel. Oh, gehe ich das Risiko ein? Ich muss dann das Würfelglück haben, dass ich nahe vom Maximalschaden lande. Dann ist das eine gute Aktion. Aber wenn nicht, dann bleibt der Gegner im Spiel und dann bin ich vielleicht in der nächsten Runde irgendwie blöd dran.
Hätte ich mal die Defensivkarte gespielt, ich bin das Arschloch. Genau.
hätte ich den mal gestunt. Ne? Ja. Also es gibt zum Beispiel auch eine Karte, mit der kann man einen Gegner für diese Runde komplett aus dem Verkehr ziehen. Aber das ist halt auch so, also zumindest in dem Teil, soweit wie ich es gespielt habe, der ist dann einfach gestunt. Das ist zuverlässig. Das ist nicht, oh, 50% Wahrscheinlichkeit, ihn zu stunnen, aber vielleicht hat er da noch irgendwelche Boni und dann muss ich im Kopf anfangen, oh, wenn der jetzt aber noch 25% Armor hat, das negiert dieses und jenes. Sondern ich fand es sehr schön eindeutig. Ich wusste, wenn ich meine Stun-Karte spiele, ist die dumme Sau in der nächsten Runde nicht dran. Und das machte es dann erstmal sehr leicht, da reinzukommen, weil ich habe sehr viele Entscheidungen getroffen und deren Effekte waren für mich eigentlich fast immer berechenbar. Und klar habe ich mal 3 Schaden mehr oder weniger gemacht oder kassiert, aber das war alles relativ eindeutig.
Ja. Wie fandst du die Inszenierung der Kämpfe?
Naja, es war halt so wie Final Fantasy und sonst sowas. Da steht halt eine Reihe von Gegnern, da fliegen Zahlen hoch.
Ich habe noch nie sowas gespielt mit 3D-Kamera. Also es ist ja eine Arena, deine Figur steht auf der linken Seite und die Gegner ein Stück versetzt hinter dir auf der rechten Seite. Und du kannst die Kamera sogar bewegen. Das ist nicht immer geil, weil manchmal verdecken auch deine Spielfiguren, wenn du einen Summoner spielst, der bis zu 4 Kreaturen noch neben sich hochzieht, dann verdecken die teilweise die Lebensenergie, Balken und Zahlen der Gegner. Da muss man echt ein bisschen rumrotieren, um zu gucken, aha, okay. Aber ich fand das echt witzig, das Ganze mal mit einer Kamera, also mit einer 3D-Grafik und mit einer steuerbaren Kamera zu inszenieren, anstatt immer nur, wie beim Genre üblich, mit 2D und deine Einheiten links, die Gegnereinheiten rechts und alles super lesbar.
Ich weiß nicht, ob man die Kamera bewegen kann, aber in 3D, also die modernen King's Bounty und so sind ja auch alle 3D, die modernen Heroes waren alle 3D.
Ja, aber die haben halt andere Spielsysteme. Also
eine andere Perspektive aufs Schlachtfeld auch, weil sie viel mehr Figuren teilweise haben und so. Also der Kampfbildschirm ist nicht spektakulär, die Kreaturendesigns sind aber cool. Also das sind halt einfach nette, weirde Kreaturen drauf und die sehen auch nicht so generisch aus. Es ist nicht so, dass du denkst, das ist ja uninspiriert, sondern es ist schon ganz nett. Aber ansonsten ist es halt, ne, die werden halt getroffen und leuchten ein bisschen auf. Es gibt so ein paar Mechaniken, wo ich am Anfang gedacht habe, so, was bist du denn? Aber auch hier, das Schöne in dem Spiel zum Beispiel sind diese Tooltips, die man überall aufrufen kann. Da ist ein Statuseffekt, der beim Gegner angezeigt wird. Gehst mit der Maus drüber, das Spiel sagt dir, was Sache ist. Der sagt, guck mal, es gibt hier ein System. Jeder Treffer, jedes Mal, wenn du diesem Gegner Schaden zufügst, dann kriegt der so eine Hunter-Marke. Und sobald du 4 von diesen Hunter-Marken auf einen Gegner draufgezimmert hast, dann wird der verwundbar und du machst mehr Schaden. Oder auch sogar, hey, da ist ein Symbol über dem Gegner, gehst drauf und das Spiel sagt, dieser Gegner bereitet halt gerade vor, dass er in der nächsten Runde eine zusätzliche Einheit beschwört. Und das ist cool, weil dadurch ich fühlte mich hier immer gut informiert und selbst wenn ich irgendwas gesehen habe, wo ich dachte, was bist du denn, dich kenne ich nicht, dann ging es mir eben nicht so, was ich ja immer hasse, dass ich das Gefühl habe, das Spiel sagt, ja, geh halt ins Wiki, oder weiß ich nicht, lies erstmal irgendwie noch 5 Seiten Anleitung, bevor du hier weiterspielen kannst, sondern kurze Information. Alles sehr eindeutig, war immer klar und dadurch, ich hatte sofort das Gefühl, ich spiele hier kompetent mit und wenn ich dann verreckt bin, habe ich halt das Gefühl gehabt, okay, ich habe halt einfach noch ein bisschen blöde Entscheidungen getroffen, weil ich nicht klug genug verstanden habe, wie ich mit meinen Karten umgehe. Oder ich habe halt auch einfach mal Pech gehabt, dass manchmal brauchst du dringend eine Blockkarte, die nicht da ist.
Stimmt schon. Aber da macht das Spiel eigentlich das, was andere Genrevertreter auch schon erfolgreich gemacht haben. Nämlich dieses Kartenkampfsystem für dich als Spieler 100% klar zu kommunizieren. Keinen Zweifel daran zu lassen, was die Gegner jetzt tun werden, um eben deine Reaktion so richtig taktisch komplex zu machen. Das ist nicht so ein Ratespiel, wie bei klassischen Rollenspielkämpfen ist, sondern eher so eine Art Knobelaufgabe. Das ist eine Lektion, die hat Slay the Spire schon perfektioniert und die ahmt das Spiel nur nach. Aber wenn dir das gefällt, um Gottes Willen, spiel Slay the Spire.
Ja, mein Bruder sagte auch schon, dass das Slay the Spire ähnlich sein.
Ja, ist es. Ja.
Aber Slay the Spire ist nach wie vor
mit den Best Track.
Red du.
Ich muss aber hier tadeln. Je länger ich gespielt habe, desto mehr habe ich im Detail gewisse Informationen vermisst. Ich habe zum Beispiel sehr viel mit der Summoner-Klasse gespielt. Der beschwört Gegner. Der hat ein Portfolio aus 4 verschiedenen Kreaturen, repräsentiert durch 4 verschiedene Karten in seinem Kartendeck, die er beschwören kann. Und man kann sich am Anfang, wenn man einen Run als Summoner, als Beschwörer beginnt, kann man sich auch aussuchen, welches Pet sozusagen, welche Kreatur automatisch von ihm beim Start einer Runde beschwört wird. Der Golem empfiehlt sich für Anfänger, der nimmt automatisch jeden Schaden auf sich, der ist sozusagen ein Tank, aber 10% des Schadens kommen beim Summoner an. Da muss man dann immer so ein bisschen abwägen, wie man das Ganze balanciert, auch mit diesen Magieschilden, die man noch mit gewissen Karten draufziehen kann. Und dann eskaliert das immer so weiter. Man findet nach Kämpfen neue Karten. Es gibt Möglichkeiten, bei Events beispielsweise Karten loszuwerden. Bei Spielen dieser Art ist es immer eine sehr wichtige Strategie, dass man die etwas gewöhnlicheren Karten schnell los wird. Sowas wie einen Barrierezauberspruch, sowas wie eine Beförderung für ein Monster. Da gibt es später bessere Karten, die haben denselben Effekt plus noch mehr. Und es ist auch immer wichtig bei solchen Spielen, sein Kartendeck nicht zu sehr zu verdünnen mit noch vielen anderen Karten, sodass du keine Strategie mehr fahren kannst, weil du einfach nicht mehr mit den Karten rechnen kannst. Ein kompaktes, fokussiertes Deck, wo du irgendwann damit rechnen kannst, spätestens in der dritten Runde ziehe ich diese Karte und dann ist der Fight gelaufen, weil ich OP bin. Das ist fein. Aber dann gibt's bei dem dann auch immer wieder so Upgrades, wo ich mir gedacht habe, warum soll ich dieses passive Upgrade nehmen, ja? Erhöhe den maximalen Schaden meiner Spielfigur um plus 4. Meine Spielfigur macht doch überhaupt gar keinen Schaden. Nur meine Summons, meine Monster, die ich ins Spiel bringe, die machen den Schaden. Und deswegen habe ich diese Upgrades und auch Karten, die solche Effekte hatten, immer ignoriert, bis es mir wie Schuppen vor den Augen fiel, dass alle Effekte dieser Art, also Rüstung erhöhen, Schaden erhöhen oder verringern, Maximalschaden erhöhen, Minimalschaden, dass das alles genauso auf meine Monster angewendet wird. Und das hat mir das Spiel nicht gesagt und das hat mich angekotzt, weil dann konnte ich plötzlich richtig gut spielen. Aber am Anfang war das einfach von der Beschreibung, trotz Tooltips und so weiter, nicht klar, dass diese Effekte für all meine Kreaturen gelten. Und es gibt immerhin drei verschiedene Klassen, die mit solchen gesammelten Kreaturen arbeiten, den Blutmagier, den Nekromanten und eben den Beschwörer. Und boah, Mann ey, wenn ich das von Anfang an gewusst hätte, wenn mir das Spiel bei der Klassenwahl das klarer gesagt hätte, hätte ich mich weniger lang schwer getan. Hätte ich nicht so lange rumgestümpert.
Ja, also so ein paar Sachen gibt's schon. Also zum Beispiel, was du vorhin erzählt hast, klang ja so, als ob man diese Quest-Items so auch übergreifend behält. Und das zum Beispiel war mir nicht klar. Ich dachte, die werden auch hier mit jedem Run wieder gelöscht. Und auch, was behalte ich denn jetzt permanent und was nicht? Das ist manchmal unklar, weil ich habe mir zum Beispiel irgendwo mal so eine Legendary-Karte erkauft und ich glaube, die habe ich dann behalten. Und bei vielen anderen Sachen war es dann aber so, die sind dann nach dem Run wieder weg gewesen.
Ja, die meisten sind weg. Also die Items, die Verbrauchs-Items, die du im Run sammelst, deine Runensteine, es gibt noch so ein Diablo-ähnliches Runensystem, was ein bisschen unkomfortabel ist. Das ist einfach zu viele Bildschirmarbeit. Auch in dem Shop-Menü, wenn du gerade die Möglichkeit hast, irgendwo sowohl in deinem Dorf als auch in der Spielwelt neue Runen zu kaufen, wenn du da im Shop-Menü bist, hast du nicht die Option, gerade mal zu gucken, welches deine Runen sind. Da musst du erst wieder den Dialog abbrechen, deinen eigenen Runenbildschirm aufmachen, um da zu gucken, welche Runen du hast. Natürlich kann man drei von den gleichen Typen verbinden zu einer in höherer Qualität und kannst dir da die passiven und aktiven Effekte anschauen oder halt die Effekte in den jeweiligen Runenslots und dann machst du wieder den Store auf. Das ist mühsam und das ist vielleicht auch ein bisschen too much. Das ist noch eine weitere Stellschraube, an der man rumoptimieren kann. Das hätte es nicht dringend gebraucht. Und all das ist weg. Was bleibt, sind die Weird Stones, glaube ich. Also einfach so eine Meta-Progressionswährung. Die sammelst du bei Bossfights und eben bei schweren Kämpfen ohne Licht. Oder auch mit Quests manchmal. Mit denen schaltest du auch viele permanente Upgrades frei. Zum Beispiel irgendwie, dass der Heiler im Dorf mehr Heilung macht oder dass du ihn mehr als einmal benutzen kannst und solche Sachen. Du kannst auch da die Drop-Wahrscheinlichkeiten und die Qualität von Items erhöhen langfristig und sogar Charakterwerte und so weiter. Dafür sind die gut. Wenn du Gold sammelst, ist das auch weg, aber später wird pro 100 Gold am Ende deines Runs so eine Art Goldbarren geschmolzen, der dann übrig bleibt und dann auch für permanente Upgrades verwendet werden kann. Generell ist es am Anfang des Spiels relativ wenig, was man so mitbringt. Und je mehr NPCs du in dein Dorf bringst, desto mehr Währungen werden freigeschaltet. Die Seamstress beispielsweise, die Näherin, die möchte Blut von dir. Und erst wenn du die freischaltest, kannst du in den Kämpfen gegen Monster auch Blut mit nach Hause nehmen. Und ich habe sehr spät, eigentlich gar nicht so lange vor der Aufnahme, bin ich in einer Nebenquest in ein Ritual gestolpert von irgendwelchen Sektierern, die kannibalistische Rituale durchgeführt haben. Und ich habe mich entschieden, ja, machst du einfach mit. Und fortan seitdem.
So kennen wir dich. Immer offen für neue Erfahrungen.
Seitdem kann ich in dem Spiel Lebern sammeln, nachdem ich gegen Gegner gekämpft habe. Und wenn ich die dann mal wieder treffe, dann kann ich meine Lebern gegen Buffs eintauschen. Es ist fantastisch. Ein Deal, auf den ich stolz bin. Und das fand ich so gut, dass es eben nach, weiß ich nicht, 15, 20 Stunden im Spiel erst auf mich wartet. Und solche Metasysteme.
Ja, Sebastian Stange, Organhändler.
Dafür habe ich mich mit den Vampiren aber auch in der Mühle, ne? Falls ihr mal in dem Spiel über die Mühle stolpert, da gibt's auch so ein paar, ich weiß nicht, ob das wirklich Vampire sind oder einfach nur Kids, die so ein bisschen Vampir spielen. Mit denen habe ich mich angelegt und die mochten das nicht so. Und jetzt, wenn ich in zukünftigen Runs über diese Mühle stolpere, werde ich da entweder gar nicht hingehen oder ich muss echt gut drauf sein, denn da erwartet mich 100% jetzt ein Kampf gegen sehr wütende Vampiranhänger, die auch echt stark sind. Und das ist so ein Faktor des Spiels, der ist nicht ganz so kontrollierbar wie bei anderen Sachen, wie bei Slay the Spire und Co., dass du halt wirklich in Events reingeraten kannst, wo du hoffnungslos am Arsch bist, wo du die falsche Auswahl triffst und wo du auch langfristig den Run veränderst. Also auch zukünftige Runs werden dann immer wieder, also diese Vampirgeschichte beispielsweise, ich habe die Chance vertan, mit denen irgendeine andere Storyline durchzuführen. Es gibt auch öfters mal am Ende der Quest irgendwie Entscheidungen, die man treffen kann, wo ich nicht weiß, wie die Alternative aussieht, aber ich fühle mich trotzdem cool. Das ist so ein bisschen Choose Your Own Adventure mäßig. Und es gibt auch Momente, wo du einem Irrlicht folgst, im Wald, im Dunkeln. Und du klickst dich immer weiter von Multiple Choice zu Multiple Choice und der Text wird immer bedrohlicher. Oh, ich glaube nicht, dass du das finden wirst. Du bist noch tiefer im Sumpf. Und irgendwann hatte ich Schiss. Dann habe ich das abgebrochen. Ich habe keine Ahnung, was passiert wäre, wenn ich dieser Klick Multiple Choice Quest weiter gefolgt wäre. Aber ich hatte dann echt Schiss, dass der Run für mich jetzt vorbei ist, weil die Gefahr droht durchaus. Und das finde ich aber auch gleichzeitig ziemlich geil.
Ja, also ich fand das auch cool. Vor allem, man hat diese Momente, wo du nur noch relativ wenig Lebensenergie hast und dann guckst du dir diese ganzen möglichen Gegner-Encounter an und denkst dir so, die bewachen einen Schatz. Die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht bei dem Schatz was zum Heilen dabei ist, sehe ich höher, als wenn ich jetzt da hinten kämpfe, wo nur ein NPC rumsteht, also probiere ich es mal hier. Aber mir ging es auch so, du hast auch manchmal einfach diese Kämpfe, da werden ja diese Monstergruppen auch zufällig dann zusammengestellt, ne? Also wahrscheinlich innerhalb eines Rahmens, aber und da kann echt gut laufen, wo du denkst so, haha, mit denen weiß ich umzugehen. Und manche Kombinationen sind dann halt aber auch echt ätzend. Ja. Du hast dann, war eins von diesen Schweinen, die den ganzen Schaden aufsaugen und der hatte einen von diesen Schildgeneratoren und einen Heiler mit dabei. Mm. Und diese Kombination aus einem, der ständig ein neues Schutzschild um den Gegner macht, der ohnehin allen Schaden aufsaugt, das heißt, du kannst den anderen beiden auch gar keinen Schaden zufügen, solange der noch im Spiel ist. Und dann heilt das andere Schwein den auch noch zwischendrin und das war echt eine mühsame Konstellation, obwohl das an sich nicht schwere Gegnertypen waren. Ja.
Es gibt schon erstaunlich viele, sehr viele Gegner. Ich glaube, das sind fast 50 verschiedene Gegnertypen, die man im Spiel freischalten kann. Aber wirklich so viele verschiedene Situationen. Du hast, egal welche Klasse du spielst, und innerhalb der Klasse hast du auch verschiedene Spielweisen, auf die du dich spezialisieren kannst. Es geben die Karten und auch die Passiv-Buffs her, die man mit der Zeit ansammelt. Und du hast dann immer irgendwie einen Angstgegner. Ich als Summoner hatte die Angstgegner, die richtig stark zuhören und das mehrmals, weil die meinen Golem kaputt hauen und da bin ich als nächstes dran oder meine anderen Kreaturen, die eigentlich dafür da sind, den Schaden zu machen. Meine Siegstrategie war immer, einen Golem aufzubauen als Schadensschild, der auch immer gut mit Barrieren, Zaubern ausgestattet wurde, also praktisch so etwas nicht wie der Block, der einen Angriff blockt, sondern eine gewisse Punktzahl an Schadenspunkten, die er aushält, bevor er wirklich Schaden nimmt. Den habe ich mir als Blocker gebaut und dann stets noch ein anderes Monster gesummoned und das so richtig schön groß gemacht, ja, so richtig viele Level-Ups da reingepumpt und noch Bonus, dass es halt noch Armor, also gegnerische Schilde zerschmilzt und irgendwie noch extra sich mehrmals aktiviert pro Runde und pro Runde gewinnst noch mehr Schaden und so eine Glass Cannon letztendlich. Aber wenn die Glass Cannon immer einen Treffer abbekommen hat, da ist der ganze Run im Arsch gewesen und da gab es für mich auch Angstgegner. Und das ist echt ganz witzig. Es gibt Gegnertypen, da muss man praktisch das Rennen gewinnen um die Schadenseskalation, weil die werden immer stärker mit jeder Runde und da muss ich einfach hinterherkommen. Da kann ich nicht 3 Runden lang warten und mir alles aufbauen, so wie ich mir das normalerweise gedacht habe. Da muss ich von Runde 1 an Schaden austeilen, um da irgendwie heil wieder rauszukommen. Und das mit der Zeit so ein bisschen zu lernen und immer besser zu werden und zu merken, okay, warum ist es jetzt schief gegangen? Was hätte ich anders machen können? Das ist halt der Reiz dieser Sorte Spiele und das hat mir hier sehr viel Spaß gemacht. Macht's nach wie vor.
Die haben auch eine kluge Zusammenstellung von Gegnern und vor allem, was deren spezifischen Fähigkeiten angeht. Mhm. Zum Beispiel, du hast diese Superattacke, die sich auflädt. Das heißt, mit jedem Treffer wird dort ein Punkt gutgeschrieben. Bei 20 Punkten kannst du so eine Superattacke ausführen.
Kannst sie eher schon ausführen, aber dann ist sie nicht ganz so kräftig.
Ja, genau. Also du willst sie maximal halt zumindest aufladen. Und dann kannst du vorher noch eine Karte spielen, die jetzt für den nächsten Angriff den Schaden um 100% oder so erhöht. Und dann kannst du damit wirklich richtig mal was wegrotzen. In Situationen wie der beschriebene mit dem Schwein ist das zum Beispiel super. Und dann spielst du die ganze Zeit richtig defensiv, 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 um diese Leiste aufzupumpen, damit du halt einmal in so einem Mega-Angriff richtig Schaden entladen kannst. Weil ansonsten, wenn du immer nur so ein bisschen da dran rummeißelst, ja, so Steinchen für Steinchen, dann wird der ständig zwischendrin geheilt. Die haben aber Gegnertypen, die werden stärker mit jedem Treffer, den sie abbekommen.
Oh, ja.
Und dann ist es natürlich scheiße drauf zu spielen, ja, diese Trefferleiste auf, also diesen Superangriff aufzuladen. Oder zumindest du musst es so machen, dass du diesen Gegner dann nicht angreifst, aber am schnellsten aufladen kannst du sie mit diesem Dreifachangriff, der aber die Angriffe zufällig verteilt zwischen den Gegnern, wo dann immer der stärker werden kann. Und das ist schon clever, das ist gut konstruiert.
Ja, nee, echt nett. Auch mein Angstgegner ist dieser zombie-ähnliche Gegnertyp, der jede Runde einen Angriff mehr macht. Also er macht in der ersten Runde einen Angriff und in der nächsten Runde zwei, in der dritten macht er drei Angriffe, in der vierten vier. Der ist irgendwann zu viel. Und die einzige Möglichkeit, ihn da zu unterbrechen, ist ihn zu stunnen, also eben einen Lähmungseffekt zukommen zu lassen. Und ärgerlich, wenn man da gar keinen im Portfolio hat, weil dann ist es wirklich ein Wettrennen. Oh Mann. Und Lebensenergie ist begrenzt. Das ist sehr, sehr selten in dem Spiel möglich, sich zu heilen, mitten im Run. Im Dorf gibt's, wie gesagt, einen Heiler, der kann dich einmal heilen und wenn du da viel investierst, vielleicht auch ein zweites Mal. Aber das ist zwischen den Runs. Und auf dem Feld gibt's Items, man kann Heiltränke kaufen, man kann die auch jederzeit benutzen. Auch mitten im Kampf, außerhalb des Kampfs. Du kannst sie auch für deine Kreaturen verwenden und so weiter. Aber das ist alles schon eine sehr limitierte Ressource. Und du solltest stets daran interessiert sein, möglichst wenig Schaden zu nehmen. Oder du spielst halt den Blutmagier, der seine eigenen Lebenspunkte benutzt, um Kreaturen zu beschwören. Oder du spielst den Berserker, der unter 50% Lebenspunkte deutlich besser wird und nochmal unter 25% richtig, richtig gut, wenn du die richtigen Passes benutzt. Dann ist es stets so ein Tanz um den Vulkan auf dem schmalen Grat zwischen Abnippeln und Leben. Aber dafür ist der halt einfach halbtot ein deutlich besserer Kämpfer. Und sowas finde ich super geil. Und
du hast auch Karteneffekte, die sich super ergänzen. Also du hast Karten, die haben den Effekt, dass sie nach dem Ausspielen sofort wieder ins Deck zurückkommen, eine bestimmte Anzahl von Fällen, ne? Also dreimal kannst du das dann hintereinander machen. Du hast zusätzlich vielleicht eine Karte, die für drei zufällige Karten ihre Energiekosten um eins senkt. Und wenn du es jetzt natürlich dann spielst du die, hast vielleicht vier Karten und da ist die Chance echt gut, dass die richtige Karte mit dabei ist und dann hast du so eine, wo du ohne Energiekosten einfach dreimal hintereinander 150 Schaden reinballern kannst. Vielleicht hast du sogar noch mehr Glück, kannst vorher nochmal einen Buff für den ersten dieser Angriffe ausspielen und so. Und wenn das dann klappt, das ist ja immer das Befriedigende an diesen Card Games, ne? Wenn du diese Kombinationen spielst, wo du das Gefühl hast, so, oh, jetzt erstens, jetzt läuft's, aber jetzt war ich auch richtig clever. Ich hatte sie genau in der richtigen Reihenfolge, habe auch das Richtige, bin an der richtigen Stelle das Risiko eingegangen und jetzt mähe ich sie alle nieder.
Das ist schon geil. Und das ist eben auch ein Gameplay-Loop, den mag ich so gern. Jetzt nicht bloß bei dem Spiel, sondern auch bei anderen. Ich habe irgendwie einen Archetypen und ich muss sagen, erfreulich viele verschiedene gute Archetypen, die sich alle unterscheiden. Es gibt praktisch drei Grundcharaktere in dem Spiel. Der Gegner, der Monster beschwört, der Nahkämpfer und der Fernkämpfer. Und jeweils halt noch drei grundverschiedene Spielweisen für den, weil die drei Subklassen unterscheiden sich eben auch noch so drastisch in ihren eigenen passiven Fähigkeiten und spezifischen Ultimate Abilities und den Karten, die sie ausspielen, fantastisch. Also die Breite, in der das Spiel da ist. Und dann eben, man fängt an mit einem Standard-Stadt-Kartendeck, das ist immer gleich, aber die Permutation von Entscheidung zu Entscheidung, jede Kartenbelohnung, wo man sich aus drei Karten eine auswählen kann, oder man verzichtet, oder man bezahlt Geld, um noch mehr neue Kartenauswahl zu bekommen, das sind super wichtige Entscheidungen, auch wenn die gar nicht so wirken am Anfang, weil mit jeder Karte, für die man sich entscheidet, oder eben dagegen, kristallisiert sich so deine Spielweise raus und dann kriegst du so oft diese passiven Buffs angeboten und auch da kriegst du stets drei angeboten und musst echt gut überlegen, was passt zu meiner Spielweise, was ist für mich wertvoll oder was könnte für mich plötzlich eine neue Spielweise eröffnen. Das macht so viel Spaß, ich liebe das. Es ist zwar manchmal echt schwierig, wenn ich mehrere Runs hintereinander spiele, mich dran zu erinnern, was eigentlich gerade meine passiven Buffs sind. Da gibt's zwar im Kampf dann auch rechts so eine Liste an ganz, ganz vielen Icons, über die ich drüber fahren kann, wo ich nochmal mich erinnern kann, was alles gerade die Effekte sind, die in diesem Kampf aktiv sind, aber das ist nicht gerade übersichtlich. Slay the Spire macht das sehr viel besser, weil da sind all diese Artefakte, die passive Buffs für dich mitbringen, super ikonisch, wie kleine Icons. Da gibt's halt das Orichalcum oder den Anker oder eben die Eiscreme, die sind einfach eindeutig. Da weiß man nach einigen Runs auch wirklich, was die für Effekte haben. Und das ist bei dem Spiel nicht so. Die erkennst du nicht auf einen Blick, da musst du mit der Maus drüber fahren und da bist du auch am Ende deines Runs zugeschissen mit Passiveffekten. Die alle im Kopf zu behalten, ist gar nicht mal so leicht. Aber es fühlt sich so gut an, wenn alles zueinander kommt und deine Golems und deine Spielfiguren so, so wirklich ekelerregend gebufft sind. Und du dann wirklich auch vielleicht in einem dieser Runs überhaupt keine Probleme hast, so dass du die Weird Candle ausgehen lässt und freudestrahlend von einem Gegner zum nächsten rennst. Wenn es einmal gut läuft, das ist so ein gutes Gefühl. Wenn du irgendwie die OP-Spielvariante rausgefunden hast. Herrlich.
Ja, nee, also ich finde auch es gibt halt einfach eine Masse auch an Entscheidungen, die dann zu treffen sind, ne? Also irgendwelche Perks oder manchmal ist es sehr eindeutig, gibt so neutrale Karten oder sowas, die dir einfach sagen, hier, wenn du die spielst, kriegst du 40 Schild oder sowas, weil du denkst, ja super, 40 Schild kannst du immer gebrauchen. Aber andere sind natürlich dann so ein bisschen, wo du wieder abwägen musst. Also du jede siebte Angriffskarte wird dupliziert. Und das ist natürlich jetzt dann ist die Frage, habe ich zum Beispiel eine extrem wertvolle Angriffskarte in dem Deck, wo ich dann sagen kann, cool, die hebe ich mir dann für den siebten Angriff auf und habe sie sofort nochmal und die ist halt so geil, dass sich das lohnt, so einen Perk zum Beispiel zu nehmen und ihn vor anderen zu bevorzugen. Aber ich hatte echt so, ich hatte da auch mal sofort ein gutes Gefühl dafür, das ist gerade nützlich für das, was ich kenne und benutze. Und ich vermute im weiteren Spielverlauf oder auch je nachdem, was man gerade so für Karten hat und so, das verändert sich natürlich. Aber es war eben immer so, dass ich gedacht habe, so, okay, ich verstehe schon. Und das Interessante ist dann wirklich die strategische Abwägung. Und es ist weniger ein, oh, ich weiß noch so wenig, ich muss mehr rausfinden, ich muss noch fünfmal spielen, bevor ich überhaupt begreife, was hier für eine Entscheidung von mir verlangt wird und bevor ich die informiert treffen kann. Und das ist cool.
Ja, also für mich als jemand, der schon mehrere dieser Spiele gespielt hat, was für mich am Anfang verwirrender, weil ich halt noch so mehr Detailfragen hatte, die das Spiel eben nicht 100% aus sich selbst herausgegeben hat. War zum Beispiel am Anfang echt ein bisschen verwirrt, dass es Block und Schild gleichzeitig gibt, aber bis ich dann eben begriffen habe, dass Block einen Angriff blockt und Schild blockt Schaden. Und ja, auch das Interface ist jetzt nicht gerade das Einfachste. Das ist ganz schön vollgeschissen. Mit allen Passiveffekten, die werden dann als kleine Icons unter dem Lebensbalken meiner Figur angezeigt und die sind vielleicht auch nicht gerade die deutlichsten Icons dann und auch bei den Gegner Intent, sagt man dazu, was der Gegner in der nächsten Runde machen wird, musste ich mich auch erst dran gewöhnen, an die Gegnertypen, an das, was die Gegner überhaupt tun können, an das ganze Spektrum, aber ja, jetzt bin ich drin, jetzt bin ich sattelfest und habe echt viel Spaß daran, das weiterzuführen. Ich muss sagen, ich muss gerade mal gucken bei Steam. Was habe ich denn hier als Spielzeit stehen? Ich denke mal, das sind über 20 Stunden. 25,7 Stunden. Und ich habe auch ein bisschen mehr im Offline-Modus gespielt. Ich habe immer noch nicht alles gesehen. Es gibt immer noch Questlinien, die ich beenden muss. Es gibt immer noch NPCs, die ich retten kann. Es gibt immer noch einen echten, ja, den wahren Endboss, den ich noch nicht gelegt habe, was ich auch noch dringend tun muss. Es gibt mehrere Schwierigkeitsgrade, ich habe einen Run auch schon mal bestanden und da geht's im nächsten Schwierigkeitsgrad weiter und der ist auch schwieriger. Da habe ich dann plötzlich irgendwelche Spielweisen, die ich mir in der Schwierigkeitsstufe 1 angewöhnt habe, aber ganz schnell wieder aufhören müssen, weil die dann einfach nicht mehr funktionieren. Es gibt auch einen Easy-Mode für Leute, die eher die Story spielen wollen, der ist dramatisch einfacher. Der ist dann wirklich dafür Leute, die, ja, wenn die eher Bock auf dieses Meta-Narrativ-Spiel haben, wieso nicht? Aber ich find's eben wirklich beeindruckend, dass dieses Spiel nicht so sehr wie in Slay the Spire zu dieser Knobelaufgabe verkommt. Geht's schnell noch einen Run, mal gucken, wie weit ich komme. Vielleicht kriege ich irgendwelche coolen Synergien und Buffs. Sondern in dem Fall ist auch so ein bisschen so, mal gucken, vielleicht finde ich noch einen der NPCs. Oh, hier ist ein Event, das habe ich noch nie gesehen. Oder oh, jetzt gibt's ja plötzlich neue Dialogoptionen hier. Das finde ich fantastisch. Und dass es auch so eine lange Laufleistung hat, dass nicht das ganze Pulver innerhalb der ersten 5 Stunden oder 10 Runs oder so verschossen ist, ist krass.
Ja, das finde ich echt gut. Überrascht mich, dass du das berichtest. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ihm da schneller die Puste ausgeht und es dann redundant wird. Und dann muss man aber auch echt sagen, also diese Art Spiel ist ja häufig was für Leute, die sehr mechanisch orientiert sind. Und das ist jetzt, finde ich, ein Spiel, das man auch narrativ Interessierten ans Herz legen kann. Weil es wirklich, also es ist echt okay geschrieben, aber es hat tolle Ideen, was unterm Strich für mich bedeutet, das ist auch was, das wirklich, also storymäßig gut. Ich habe mich immer gefreut, was bietet es mir jetzt als neues Szenario an, ne? Was ist das für eine Figur, was hat die für eine Erzählung, weil die haben coole
auch, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen morbide, seltsame Ideen. Aber das macht einen, finde ich, auch neugierig. Was begegnet mir als nächstes?
Ja, der Knappe, der ein Königreich bauen will und dafür Steine von dir haben will, weil er jetzt damit anfängt, mit seinen Steinen das Königreich zu bauen. Ganz wirrer Typ. Sowas, herrlich. Herrlich, wie geil das ist. Und da bist du sofort Fan davon. Und die Artworks dazu sind auch so schön passend. Und natürlich, mit der Zeit erkennst du sie wieder. Ja. Oh ja, okay, das ist jetzt der Blutaltar, okay, das ist der Junge mit den Runensteinen, da steht der Schmied. Du hast dann auch irgendwann, erkennst du aus der Ferne schon, welcher NPCs das sind. Aber selbst dann, die haben nie immer denselben Dialog. Ja. Die geben dir manchmal ein paar, auch wenn ihre Geschichten zu Ende sind, sind die immer noch in den Maps drin und können als Zufalls-NPC da einfach hingespawnt werden. Aber selbst dann weißt du noch nicht ganz hundertprozentig, was du bei denen bekommst. Weil es immer, es gibt für alle Events halt so ein bisschen Spielraum. Das gefällt mir richtig gut. Zum Spiel möchte ich selbst noch sagen, anders als andere Genrevertreter ist man hier ganz schön beschäftigt. Wenn man einen Run komplett erfolgreich durchspielen will, ist man sicher 2 Stunden da dran. Gerade manche Kämpfe können auch ein bisschen langatmig werden. Wenn du und deine Gegner auf demselben Niveau sind und beide irgendwie passive gebaut sind, dann kann das schon eine Ausdauerschlacht sein. Also das dauert. Das ist nicht so dieses schnelle Gameplay, was man schnell mal irgendwo reinschieben kann in irgendeine Wartezeit oder in so, mir ist ein bisschen langweilig, ich spiele mal schnell eine Runde. Das ist schon eher ein größerer Happen. Man kann das auch unterbrechen und wieder weiterspielen, aber das würde ich nicht empfehlen, weil man dann auch völlig vergessen hat, welche passiven Skills man gerade hat. Kann man natürlich nachschauen, aber schon ein bisschen mehr Commitment nötig. Also man muss da ein bisschen mehr Zeit dafür einplanen, aber dafür ist es ansonsten echt eine runde Sache. Und die Technik, muss ich sagen, es läuft nicht so schnell und flüssig, wie ich das eigentlich von so einem Indie-Spiel erwarte, das jetzt auch nicht die Mega-Grafik hat. Also der Übergang von der Karte zu kämpfen, die Auflösung einer Kampfrunde, wenn meine Wyvern 3 Angriffe macht am Ende einer Runde, dann ist es teilweise so laggy. Dann macht sie 2 Angriffe und dann gibt's eine Denkpause. Und irgendwann macht sie den 3. Angriff und gleichzeitig zerplatzen irgendwelche anderen Gegner, die längst schon zu viel Schaden hatte. Es wird am Ende also immer komplett korrekt ausgerechnet. Ist ja auch rundenbasiert. Aber die Animationen, die dazu passen sind, die Soundeffekte, das ist manchmal so abgehackt. Das sind so Denkpausen mit drin, die ich nicht verstehe. Und auch die Grafikleistung ist so ein bisschen ruckelig dafür, dass das Spiel nicht so doll aussieht. Ich habe zwar nur eine Mittelklasse-Grafikkarte, aber das haben sie auch schon im Forum bei der Steam-Community beschrieben, dass sie dran arbeiten, die Grafikleistung ein bisschen zu verbessern. Da geht was. Aber ansonsten habe ich eigentlich wenig zu meckern.
Ja, wunderbar. Also ich würde sagen, so unterm Strich Empfehlung, oder?
Ja.
Was kostet das Ding? 20 Euro normal oder so?
Sowas? Da stellst du wieder die guten Fragen. Ich bin 16,79 €. Ein guter Preis.
Ja, also genau. Also so, ne, ich hab hier nur den Zeh ins Wasser gehalten, aber mein Eindruck war auch, das ist echt ordentlich. Das würde ich weiterspielen wollen, das ist cool.
Ja, ich bin froh und überrascht irgendwie, dass dieses ganze Deckbuilding Roguelite-Genre, ich habe gedacht, so mit Slay the Spire und Monster Train habe ich langsam so. Been there, done that, wie man so schön sagt. Ja, ich habe gesehen, was das Genre kann. Ist ganz lustig, aber dass man das auch noch so mit Atmosphäre, mit Stories, mit Charakteren, mit kreativen Ideen anfüttern kann, dass es sich echt anders anfühlt und dazu auch noch so eine Breite an Charakteren anbieten kann, die sich alle unterschiedlich anfühlen, ohne dass irgendwie einer von denen kaputt oder langweilig ist. Das hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Und deswegen großes Chapeau an die Brettspielmacher, die jetzt plötzlich irgendwie ein erstaunlich gutes Roguelite rausgehauen haben. Habe ich nicht kommen sehen und bin ich dankbar, dass ich dann da mal zugeschlagen habe. Ich hoffe, für diejenigen unter euch, die das Genre mögen, ist es vielleicht auch ganz interessant. Und auch wer jetzt hier noch nicht so ganz so 100% sicher ist, man kann dem mal eine Chance geben oder sich mal irgendwie ein Video dazu anschauen. Mein Gott, das soll es gewesen sein zu Tainted Grail Conquest. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns in der nächsten Episode von irgendeiner Spiele- oder anderen Besprechung. Bis dahin.